Ja, das erste Tesho an unserem ersten Tag des Sessions. Gebt eure Worte auf, entleert eure Gedanken, dann kommt ihr so weit, das eine Sein zu erkennen. Das ist das, was ihr tut, wenn ihr einfach da sitzt, ganz in der Stille. Und wenn in seinem Tesho dann dort Worte gesprochen werden, dann erscheint das zunächst mal als Widerspruch. Sollten wir nicht lieber still bleiben? Die Stille ist im Grunde genommen für uns der Schlüssel, neben dem Atem. Der Schlüssel, der uns die Antworten aufschließen kann, nach denen wir nicht zu suchen haben. Weil es gibt nichts, was wir suchen könnten. Und darum diese Worte, die euch immer wieder begleiten sollen, die euch motivieren sollen, die euch Orientierung geben können, Hinweise, was es mit diesem spirituellen Weg des Zen denn eigentlich auf sich hat. Wir brauchen die Worte, um einfach bestimmte Dinge zu klären. Aber letzten Endes geht es immer um eure persönliche Einsicht. Ihr seid vielleicht aus den unterschiedlichsten Motiven jetzt hier hingekommen zu diesem Session. Aus den unterschiedlichsten Motiven meditiert ihr oder probiert vielleicht den ein oder anderen sogenannten spirituellen Weg aus. Aber im Zen geht es vor allen Dingen um die Einsicht. Es gibt wie bei vielen Praktiken auch eine Reihe von ganz angenehmen Nebenwirkungen, die unserem Geist, unserer Seele, unserem Körper durchaus gut tun. Es kann auch schon mal anstrengend und aufregend werden, wenn da etwas auftaucht, was nach Klärung verlangt. Aber im Grunde genommen gibt es nichts zu tun. Und das ist ganz wichtig. Es gibt nichts zu tun. Wir sitzen nicht, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. Auch wenn ich sage, es geht um die Einsicht. Und es geht sogar um eine ganz konkrete Einsicht. Und diese Einsicht, die lässt sich durchaus beschreiben. Es ist die Einsicht, die Buddha Shakyamuni, der sozusagen als der Urgründer jetzt unserer Tradition, unserer Zen-Tradition gilt, und alle die ihm nachfolgenden Zen-Meister immer wieder übertragen haben. Und dennoch lässt sich diese Einsicht nicht mit Worten wiedergeben, weil sie das, was mit Worten wiederzugeben ist, übersteigt. Darum heißt es in dem Herzsutra, was wir heute Morgen rezitiert haben, Bodhisattva Avalokitesvara, in der Übung der tiefen transzendenten Weisheit. Transzendenten, überschreitend. Das heißt aber nicht überschreitend in irgendein Nirvana weit weg von uns, irgendwie ein Jenseits dort drüben, wie es vielleicht auch das sogenannte Mantra, was man am Ende spricht, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva, was das vielleicht suggeriert, wenn man das übersetzt, und die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Übersetzung, da steht irgendetwas von hinübergehen, drüben, das andere Ufer, endlich erreicht. So als hätte man irgendetwas zu tun, um irgendetwas zu erreichen. Das ist in der Tat etwas, was in vielen Traditionen, auch in vielen spirituellen Traditionen, wie im Hinduismus beispielsweise, aber auch durchaus in buddhistischen Schulen, und davon gibt es sehr viele, die Buddhas Erfahrung und seine Worte ganz unterschiedlich interpretieren. Wo das auch dann entsprechend aufgefasst wird, als wäre da unter Umständen ein weiter Weg zurückzulegen, um irgendetwas zu erreichen, um irgendetwas zu werden, was wir noch nicht sind. Zen vertritt einen ganz anderen Ansatz. Weil das, was da als Einsicht beschrieben wird, ist die Einsicht in die Wirklichkeit so, wie sie sich gerade jetzt darstellt. Aber durchaus in einer Weise, die sich unterscheiden kann von unserer herkömmlichen Sichtweise dessen, was wir gerade erfahren und erleben. Und dennoch geht es immer genau um diesen Augenblick, so wie er gerade ist. Also das, was es zu finden, wenn es überhaupt etwas zu finden gilt, das, was es zu finden gilt, ist immer schon da. Liegt nicht in weiter Ferne, kann nicht erreicht werden, weil wir es schon haben oder weil wir es schon sind. Und trotzdem bedarf es dann vielleicht einer bestimmten Weise der Wahrnehmung. Und ihr kennt es wahrscheinlich, manchmal bekommt ihr zu Einsichten, wo, obwohl sich die Situation nicht verändert hat, es sich plötzlich so wie Schuppen vor den Augen löst und ihr etwas seht, was schon immer da war, ihr das aber bis dato nicht wahrgenommen habt. Das Bild, was ihr von der Wirklichkeit habt, das fügt sich plötzlich vielleicht auf eine ganz neue Weise zusammen. Und um eine solche Einsicht geht es, allerdings um eine umfassende. Darum geht es ja gerade. Das ist das, was immer wieder postuliert wird. Um eine umfassende Einsicht in die Wirklichkeit, so wie sie ist. Und warum? Wofür soll das gut sein? Das wiederum hat etwas damit zu tun, was wir vielleicht persönlich schon immer auch immer wieder spüren und das, was Buddha als einer der stärksten Eigenschaften unseres Lebens, unseres menschlichen Lebens, aber überhaupt des Lebens erkannt hat, nämlich, dass wir leidende Wesen sind, dass wir immer wieder Leiden erfahren. Nicht, weil wir unbedingt vergänglich sind oder diese Vergänglichkeit dann auch als etwas erfahren, was uns schwerfällt zu akzeptieren, sondern eigentlich im Grunde genommen, weil wir grundsätzlich aufgrund der Tatsache, dass wir geistige Wesen sind, also eine Welt der Vorstellungen kreieren können, sehr häufig unsere Vorstellungen mit dem abgleichen, was gerade ist und feststellen, dass da eine Differenz ist. Dass die Wirklichkeit, so wie sie erleben, eben nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, auf welche Art und Weise wir wahrnehmen. Und darum möchte ich in diesem Techo vor allem etwas über unsere Wahrnehmung sprechen. Dieses Wort wahrnehmen, das hat es ja schon in sich. Da steckt wahr, die Silbe wahr, die wir von der Wahrheit kennen oder auch vom Wahren. Und es steckt das Verb nehmen, da drin wir nehmen. Wahrnehmen, was bedeutet das? Heute Morgen wiederum im Herzmudra, erste Zeile, Bodhisattva Avalokiteshvara erkannte, dass alle fünf Skandhas leer sind. Was sind die Skandhas? Die Skandhas, das ist einfach ein Sanskrit-Ausdruck, also ein Ausdruck in altindischer Sprache und beschreibt im Grunde genommen das, was uns die Faktoren, die uns ausmachen, die uns konstituieren, also unsere Funktionen, mit der wir uns selbst und die Wirklichkeit wahrnehmen. Also das, was wir vielleicht auch als unsere Ich-Funktionen bezeichnen könnten. Und zwar in einem umfassenden Sinne. Und dazu gehört eben unser Körper, dazu gehört die Form dieser Körper, der wir sind. Jeder von uns ist als dieser Körper hineingeboren worden in die Welt. Und neben diesem Körper gehört aber auch das dazu, was wir als Geist bezeichnen können oder als Geist-Seele, und für das es die unterschiedlichsten Bedeutungsinhalte gibt. Und dass wir auch sehr stark differenzieren können. Bei den Skandhas gibt es eben dem Körper eben noch vier sogenannte Skanden, die auf diese Geist-Seele-Eigenschaften hinweisen. Und das ist eben das Empfinden, dann die Wahrnehmung, das Wollen und das unterscheidende Denken. Das unterscheidende Denken, also das, was uns eigentlich zu Menschen macht. Wir Menschen können dieses unterscheidende Denken zumindest in einer Weise einsetzen, so umfassend, wie es andere Tiere nicht können. Auch Tiere können vielleicht in einer gewissen Weise bis zu einem bestimmten Grade denkerische Leistungen erbringen. Nachdem wir das über lange, lange Zeit vehement abgelehnt haben, und uns doch sehr versucht haben zu unterscheiden von unseren tierischen Vorfahren, wissen wir heute eigentlich etwas mehr darüber, dass Tiere durchaus, hochentwickelte Tiere durchaus auch nicht nur empfinden und fühlen, sondern eben auch in einer gewissen Weise denken können. Aber sei es drum, wir sind wahrscheinlich schon mit Abstand das Wesen hier auf diesem Planeten, was Denkmöglichkeiten und Denkformen entwickelt hat, die überaus komplex sind. Und die schließlich auch dieses menschliche Leben in all seinen Ausprägungen, unsere Zivilisationen ermöglicht haben. Und das in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Die letzte Eiszeit, die liegt ja erst 25.000 Jahre zurück. Was sind 25.000 Jahre, wenn man die Geschichte dieser Erde oder sogar des Universums sich anschaut? Und erst nach dieser letzten Eiszeit, viele tausend Jahre danach, konnten sich die ersten Zivilisationen entwickeln, weil wir in der Lage waren, auf eine komplexe Weise zu denken und Vorstellungen zu entwickeln über die Wirklichkeit, die wir dann mit Hilfe dessen, was wir eben vorfanden an Möglichkeiten, an Potenzial in unserer Mitwelt, die wir allerdings nicht als Mitwelt, sondern als Umwelt erfahren haben, aus deren Material wir eben etwas völlig Neues haben konstruieren können. Und dann auf diese Weise haben wir sehr komplexe Gesellschaften aufgebaut mit hochentwickelten Technologien. Wir haben uns darüber auch sehr viel eingebildet, dass wir uns die Erde untertan machen können, dass wir in der Lage sind, die Erde, die Natur zu kontrollieren, damit sie uns die Ängste nimmt, die sie uns als bewusste Wesen natürlich auch immer wieder bereitet hat. Die Ängste vor den Gefahren, die sich in ihr verbargen. Weil die Natur ist wild und geht nicht unbedingt davon aus, dass wir jetzt als Individuen, jeder von uns, überleben wollen. Jedenfalls ist auf diese Weise das entstanden, was wir heute als die Zivilisation so kennen, wie wir sie gerade vorfinden, und an der wir feststellen, dass wir doch wieder eine Reihe von Variablen nicht beachtet haben. beim Aufbau dieser Zivilisation. So dass wir jetzt schon wie so oft in Schwierigkeiten stecken und uns überlegen müssen, wie wir diesen sogenannten Klimawandel in einer Weise vielleicht, wenn schon nicht auflösen, dann doch gestalten, dass er letzten Endes unser Überleben ermöglicht. Weil das wissen wir ja auch, dass Lebensformen, die im Laufe der Evolution sich nicht anpassen können an die äußeren Umstände, dass diese Lebensformen einfach aussterben. Und unsere Lebensweise hat ja dann eben dazu auch geführt, dass sich für viele andere konkurrierende Lebensformen die Lebensbedingungen derart verändert haben, dass sie nicht mehr mithalten können. Und wir ja derzeit auch ein Massenaussterben haben. Was ja, wenn man die Geschichte des Universums oder auch selbst dieser Erde, nur dieser Erde, dieses Planeten, sich anschaut, nicht ungewöhnlich ist. Es hat im Laufe der vielen Milliarden Jahre immer wieder gewaltige Umwälzungen gegeben und das Leben hat sich immer wieder verändert und musste sich zwischendurch auch immer wieder neu kreieren oder erfinden, wenn nach gewaltigen Katastrophen einfach bestehende Lebensformen, ganze Lebensgesellschaften nicht menschlicher Art, soweit wir wissen, ausgestorben sind. Aber es entstand immer wieder was Neues. Insoweit können wir allein von daher, also aus dieser Erfahrung heraus, eigentlich durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken, dass, wenn schon nicht wir, das Leben als solches, aber durchaus immer wieder überleben kann und sich einfach auch neue Ausdrucksweisen kreiert. Aber wir sind nun mal dieses denkende Wesen und wir leben jetzt. Und da uns das bewusst ist, mehr oder weniger, haben wir ein großes Interesse daran, dass dieses unser Leben, aber auch das Leben der Menschheit insgesamt doch eigentlich fortzusetzen, weil wir neben diesen durchaus schwierigen Verhaltensweisen, die zu allen möglichen Problemen und Konflikten auf der Erde führen, doch eine durchaus lebens- und liebenswerte Spezies sind, die auch immer wieder vielleicht zu der Einsicht kommt, dass sich das Leben lohnt und dass sich der Einsatz für das Leben lohnt und dass wir all das in unserer Macht und in unserer Kraft Stehende tun sollten, Tag für Tag, damit dieses Leben für möglichst viele unserer Art in einer gerechten und liebenswerten und lebenswerten Weise sich fortsetzt, aber eben auch für möglichst viele andere Lebewesen, mit denen wir diese Erde teilen. Und was hat das jetzt mit unserer Praxis zu tun? Oder was hat das überhaupt mit dem Thema Wahrnehmung zu tun, das ich ansprechen wollte? Die Art und Weise der Wahrnehmung bestimmt eben letzten Endes auch unser Handeln. Und die Art und Weise, wie wir hier sitzen und in der Stille üben, indem wir uns auf unseren Atem ausrichten, auf den Augenblick gerade jetzt, kann eben einen sehr tiefgreifenden Wandel in unserer Wahrnehmung bewirken. Und darum geht es. Die fünf Skandhas, Körper, Empfinden, Wahrnehmung, Wollen, unterscheidendes Denken. Wenn wir zur Welt kommen, also wenn jeder von uns ganz individuell, und das hat jeder durchmachen müssen, geboren ist, dann geht es ja erst los mit der Wahrnehmung. Also empfinden konnten wir schon vorher, mithilfe unserer Sinne, von denen wir mindestens fünf haben, je nach Rechnung sind es auch mehrere, aber mindestens fünf, die wir so landläufig benennen und die auch mit konkret zu benennenden Sinnesorganen verbunden sind. Und im östlichen Denken, also im buddhistischen Denken, zählt das Denken eben auch zu den Sinnen und ist sozusagen der sechste Sinn und darum wird er mitgezählt, auch bei den Skandas, dann als fünftes Skanda. Über die Sinne empfinden wir, haben wir Empfindungen und, aus den Empfindungen sozusagen, ausgelöst von Reizen, ob das jetzt Lichtreize sind, ob es akustische Reize sind, olfaktorische Reize, taktile Reize, daraus entwickelt sich dann die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung kann sich aber erst dann entwickeln, wenn es zu einer Reihe von Erfahrungen gekommen ist. Also wenn ich da sozusagen als Baby immer wieder den Geruch meiner Mutter rieche oder immer wieder den Klang ihrer Stimme oder wenn ich die Farben, die ich da sehe, so nach und nach auch zu Formen assoziieren kann und aus diesen Formen dann schließlich etwas entsteht, was ich irgendwann dann auch als ein Gesicht oder als eine Gestalt, als einen Körper identifizieren kann. Und wenn ich das dann alles zusammenbringe, was ich sinnlich erfahre, rieche, höre, schmecke, sehe, dann entsteht eben irgendwann diese Erfahrung Mama, die ich dann Monate später sogar, nachdem sie mir oft genug auch akustisch vorgesagt wurde, nachsage. Bei den meisten Kindern sind ja diese Worte Mama oder Papa die ersten Silben, die sie sprechen lernen. Ich habe jetzt gerade einen 12 Monate oder 13 Monate alten Enkel und der sagt seit etlichen Wochen Mama, Papa und eben auch Opa. Und wenn ich mit ihm komplexe Gespräche versuche zu führen, dann beschränkt es sich auf den Austausch von Ö. Aber dieses Ö, Ö, was sich dann wechselseitig zu einem Dialog entwickelt, das kann durchaus auch ein paar Minuten dauern. Und er ist aber sehr interessiert und versucht einfach bestimmte Inhalte anzudeuten, die ihm verbal, also auch gedanklich, denkerisch noch nicht als Worte vorliegen. Das kommt aber alles. Und so hat sich das bei uns eben auch entwickelt. Und aus diesen Empfindungen entstehen dann diese Wahrnehmungen, aus diesen Wahrnehmungen Worte, Gedanken und daraus Muster. Und die Muster wiederum, die können wir dann bei jeder neuen Wahrnehmung wieder abrufen und dann unsere Wahrnehmung damit vergleichen. Und dann wissen wir irgendwann, nach ganz kurzer Zeit, letzten Endes, wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Also nach ein paar Lebensjahren haben wir einen tiefen Einblick in die Wirklichkeit. Das ist so, als würden wir vor einem Spiegel stehen und eine Vielzahl von Dingen sehen, wahrnehmen und dann auch identifizieren, also belegen mit Worten und Begriffen. Und auf diese Weise lernen wir dann ein sehr differenziertes Bild von der Wirklichkeit auch kennen. Das ist wichtig, das brauchen wir. Auf diese Weise organisiert sich auch das, was wir als Ich bezeichnen. Das brauchen wir, um uns überhaupt zu orientieren. Das Problem dabei ist aber, dass wir erstens vor lauter Differenzierung oft das gemeinsame Ganze und Einende vergessen, das, was irgendwann verloren geht, und dass wir dazu neigen, sehr schnell bestimmte Muster auch zu verabsolutieren oder sich damit vollkommen zu identifizieren. Also wir verlieren so nach und nach auch die Neugier oder die Fähigkeit, sich neu auf Situationen einzulassen, weil wir einfach den Eindruck haben, jetzt wissen wir alles, jetzt kennen wir alles. Also wenn ihr mal in euch hineinschaut, dann werdet ihr das vielleicht kennen, diese Erfahrung, dass ihr in bestimmten oder in vielen Situationen den Eindruck habt, kennen wir, und dann taucht Langeweile auf und wir brauchen einfach auch neue Reize. Und das Schöne an dem, was wir hier zum Beispiel praktizieren in unserer Übung, ist, dass wir durch diese Übung, und da brauchen wir auch wieder gar nichts zu machen, außer uns auszurichten auf den Atem, im Grunde schon immer wieder auch diese alten Muster lernen aufzulösen, durchlässiger zu machen, neu zu werden, indem wir nur einatmen und ausatmen, tun wir sowieso, aber indem wir das wahrnehmen. Jedes Einatmen wird dann zu einem Annehmen der Situation, jedes Ausatmen zu einem Loslassen und damit auch zu einem Neuwerden. Und das ist eben die Voraussetzung dafür, dass neue Einsichten entstehen können. Also das, was wir als Wahrnehmung kennen und auch was einen bestimmten Mechanismus hat, das ist, um überhaupt zu funktionieren, das ist sehr wichtig. Aber es ist eben auch wichtig dabei, seine eigene Offenheit zu bewahren. Offenheit und Weite, das sind auch so zwei Schlüsselworte im Zen, oder offene Weite. Sich nicht einengen lassen von Konzepten, von Vorstellungen, die wichtig sind. Aber ich muss sie immer wieder auch prüfen, auf ihre Berechtigung, beziehungsweise wenn ich regelmäßig meditiere, dann kommt das sozusagen automatisch zu einer Öffnung und Lockerung meiner Wahrnehmung, dass ich also auch neuen Einsichten die Chance gebe, und wenn ich da vor diesem Spiegel stehe und schaue auf ein Bild der Wirklichkeit, dann plötzlich Dinge entdecke, Bereiche entdecke, Zusammenhänge entdecke, die mir bisher verborgen waren. Und genau darum geht es ja in dieser Einsicht, von dem das Zen spricht. Eine umfassende Einsicht, die letzten Endes dazu führt, dass ich, bleiben wir mal bei diesem Bild mit dem Spiegel, dass ich mich bei diesem Blick in den Spiegel nicht nur mit dem identifiziere, den ich da als meinen Körper wiedererkenne, sondern mit all dem anderen, was in diesem Spiegel dann auch abgebildet wird. Also im Grunde genommen mit der ganzen Wirklichkeit, mit der ganzen Welt. Letzten Endes geht es ja darum, zu erfahren, dass ich der Welt nicht gegenübergestellt bin, dass das nicht mein Gegenüber ist, auf das ich da schaue, sondern dass ich diese Welt bin, die ich sehe. Das Herzsutra, was im Grunde genommen am prägnantesten und am kürzesten das überträgt, was man über das Zen, was man im Zen eigentlich erfahren kann, in der Zen-Praxis, das spricht ja von der Lehre und der Form, dass diese beiden, wieder zunächst mal Begriffe, nicht unterschiedlich sind, nicht unterschieden sind. Die Lehre ist nicht das Gegenteil von der Form, so wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wir stellen uns vor, Lehre ist sowas wie nichts. Wird auch oft so bezeichnet. Aber wir sehen dann vielleicht eher ein leeres Glas vor und setzen das im Gegensatz zu einem gefüllten Glas. Aber die Leere ist nicht das Gegenteil von der Fülle und nicht das Gegenteil von der Form. Das Wort Form bezieht sich auf all die Phänomene, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, einschließlich von uns selbst, einschließlich von unseren Körpern. Schon so spät? Naja, gut. Wir haben doch gerade erst angefangen. Einschließlich von unseren Körpern. Und aber auch alle anderen Phänomene, egal was es ist, ob das jetzt diese Klangschale ist, oder die Decken oder die Stühle, die Matten, all das, was wir wahrnehmen können, zählt zu der Welt der Formen. Und die ist eben nicht unterschieden von der Welt der Lehre, sondern sie ist diese Lehre. Und mit Lehre gemeint ist aber eben dann eine absolute Identität von allem, ein Einssein ohne ein Zweites. Das ist rational, also mit unserem Denken, nicht zu verstehen. Dabei ist dieses Denken unheimlich wichtig. Also ich empfehle, das Denken nicht abzuschalten, auch wenn das missverständlich immer so oft ausgedrückt wird. Wir müssen vor allen Dingen ein kritisches Denken entwickeln, all dem gegenüber, was wir wahrnehmen. Aber wir müssen gleichzeitig über das Denken hinausfinden, damit wir das Verbindende, Eine und Ganze erkennen und erfahren können. Und wenn wir unser kritisches Denken nicht unterdrücken, sondern es wirklich entwickeln, dann hilft uns das auch sehr, wahrzunehmen, was ist, und es zu unterscheiden von dem, was uns vielleicht auch immer wieder versucht wird, als wahr zu suggerieren. Wir sind so vielfältigen Quellen und Reizen ausgeliefert von anderen, die versuchen wollen, aus allen möglichen Motiven ihre Wahrheit aufzudrängen, aufzuoktroyieren oder zu verkaufen. Und ich appelliere immer wieder an euch, dass es darum geht, die Stimme eures eigenen Herzens zu entdecken. Die ist natürlich nicht willkürlich. Da gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es letzten Endes ein Chor der Herzen, die auch eine Melodie singen. Aber diese Melodie, die kann ich euch nicht vorsingen, sondern die muss dann jeder von euch selbst herausfinden, und ihr könnt sie dann auch nur in aller Stille letzten Endes erfahren. Denn all das, was da nach außen als das Erkannte, Erlebte, Erfahrene dann auch projiziert wird, ist nicht das, was im Innern erfahren wurde. Oder es wurde nicht erfahren. Also das, was es zu erfahren gilt, zu erleben gilt, die Einsicht, die umfassende Einsicht in die Wirklichkeit, die lässt sich nicht übertragen nach außen, in Worten. Es gibt manchmal Zeugnisse davon, die uns berühren und von denen wir dann wissen, genau das ist es. Das kann ein Laut sein, ein Klang, es kann eine Musik sein, es kann aber auch nur ein Bild sein, es kann auch nur eine Blume sein, von der wir dann ergriffen und berührt werden. Ein anderer Mensch, ein Ausdruck. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Formen, die uns tatsächlich dann auch sozusagen Einlass bieten, eine Überschreitung bieten in die Leere, in das, was es als umfassend zu erfahren gilt. Ja, und von daher wünsche ich euch, dass ihr immer wieder auch den Mut findet, das Vertrauen findet, euch auf diese Übung einzulassen, die zu einer Einsicht führt, die ich nicht machen kann, die ich auch nicht beschreiben kann, die mir irgendwann zufällt, vielleicht aber auch nicht, die mir eigentlich überhaupt keinen großen Gewinn, zumindest keine Gewinngarantie verspricht. Und dennoch könnt ihr, und das gelingt ja zumindest denjenigen von euch, die dann auch bei der Übung, die sie begonnen haben, bleiben, weil sie einfach spüren, da ist etwas. Da ist etwas, was sich lohnt, weiterzumachen. Aber es ist eben nichts, was unbedingt einen schnellen und lauten Erfolg verspricht. Das kann durchaus sein, dass man zu dieser Einsicht kommt, wenn man nur einmal kurz meditiert hat. Aber das ist relativ selten. Viele von uns, die sind auf einem längeren Weg und vertrauen sich selbst auch dabei und motivieren sich auf diese Weise immer wieder neu, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen, der aus nichts anderem besteht, als wach da zu sein für diesen Augenblick, gerade jetzt, für diesen Atemzug, gerade jetzt. Kann ich noch weiter? Okay, ist jetzt Abendzeremonie? Gut, dann schließe ich jetzt hier ab. Morgen gibt es ja ein weiteres Teecho. Danke für eure Aufmerksamkeit.